Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Ein Tagebuch zu schreiben, das ist, abgesehen von einem Liebesbrief, wahrscheinlich das Intimste, was man überhaupt schreiben kann. Ein Tagebuch von jemandem zu lesen, das ist irgendwie so eine Mischung aus spannend und verboten. Und das macht ja dann auch den Reiz aus. In der Regel verstehen wir danach die Person, deren Tagebuch wir da gelesen haben, eventuell besser und verstehen eventuell dann auch ihre Handlungen. Jetzt gibt es eine Person in unserer Geschichte, bei denen viele von uns sich fragen, warum hat dieser Mann so gehandelt? Was hat ihn dazu gebracht, so unvorstellbare Grausamkeiten durchzusetzen? Die Tagebücher von Adolf Hitler zu lesen, das wäre doch mal spannend. Tja, diese Tagebücher von Hitler sind Anfang der 1980er Jahre angeblich tatsächlich aufgetaucht. Der Stern hat sie am 25. April 1983 mit großem Stolz der Öffentlichkeit präsentiert. Und dann hat sich wenige Wochen danach herausgestellt, alles nur gefaked, die Bücher sind Fälschung. Und der größte Presseskandal in der damaligen Geschichte der Bundesrepublik war geboren. Es sollte nicht der letzte sein. Auf Klaas Relotius und seine teilweise erfundenen, aber dafür preisgekrönten Reportagen im Spiegel kommen wir auch noch zu sprechen in dieser Einstunde History. Aber jetzt geht's erstmal um die Fake-Hitler-Tagebücher.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Sei gegrüßt.
Matthias, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass diese Tagebücher von Hitler plötzlich aufgetaucht sind und dann in einem damals sehr angesehenen Blatt auch noch veröffentlicht wurden?
Ja, da muss man wohl, so leid es mir tut, mit Kritik an unserer eigenen Branche anfangen. Das war, so vermute ich, eine Mischung aus Gier nach Geld, nach Macht und Ansehen, nach Auflagensteigerung eines Wochenmagazins, nämlich des Sterns. Und sicher waren es auch persönliche Eitelkeiten der Beteiligten, die da eine große Rolle gespielt haben. Und all das kommt in der Medienbranche offenbar rasch zusammen, weil man weltweite Aufmerksamkeit bekommt, weil man persönlichen Ruhm bekommt und natürlich jede Menge Geld obendrein. Und im Falle eines Erfolgs, also im Falle von echten Tagebüchern Hitlers, wäre das alles garantiert gewesen.
Hätten die Journalisten vom Stern denn überhaupt erkennen können, dass diese Bücher gefälscht sind?
Also wir zwei hätten das auf jeden Fall erkannt. Alleine der Blick auf die Einbände der Tagebücher hätte uns da weitergebracht. Da stand FH. Mm. Also möglicherweise Führerhauptquartier oder vielleicht Führer Hitler anstelle von AH, also okay. Adolf Hitler.
Das wäre ja eigentlich echt eindeutig gewesen.
Aber man wollte, dass die Bücher echt sind und hat die Signatur Führer Hitler akzeptiert. Und man hätte im Übrigen auch den Historiker Eberhard Jeckel fragen können.
Warum den?
Naja, Eberhard Jeckel ist ein sehr prominenter Historiker seiner Zeit gewesen und der hat 3 Jahre zuvor ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Hitler, sämtliche Aufzeichnungen von 1905 bis 1924. Und der Stern veröffentlichte Teile dieses Buches von Eberhard Jeckel. Dann aber stellte der sehr renommierte und sehr ehrliche und offene Historiker Jeckel fest, dass rund 10% der von ihm veröffentlichten Dokumente gefälscht waren. Das wiederum veröffentlichte er, wie sich das gehört, in einem renommierten Magazin, nämlich den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte. Und er nannte auch die Quelle für die private Sammlung, die ihm die Fälschungen untergejubelt hat. Und dahinter steckte der Dokumentenfälscher Konrad Kujau, der später sämtliche Tagebücher sich ausgedacht und gefälscht hatte. Mhm. Mit etwas Recherche hätte man diesen Zusammenhang relativ schnell rauskriegen können.
Das heißt, nachdem der Fälscher Kujau und dieser private Sammler schon mit ihren Hitlerfälschungen aufgeflogen waren, haben sie nicht aufgehört, sondern sich einfach noch mal ein paar mehr Tagebücher ausgedacht und die dann dem Sternreporter direkt angeboten.
Also das Verhalten kann man wirklich nicht anders als abenteuerlich bezeichnen, obwohl vollkommen klar war, dass zum Beispiel ein Gedicht, das in diesem Band von Eberhard Jeckel veröffentlicht wurde, nicht von Hitler stammen konnte, gab Konrad Kujau dem Sternreporter Gerd Heidemann, das ist der zweite wichtige Name in diesem Skandal, 2 von ihm gefälschte angebliche DDR-Gutachten und damit den Anführungsstrich Beweis für Hitlers Urheberschaft für dieses Gedicht. In der Stern-Redaktion wurde dem geglaubt, diesem Gutachten, trotz erheblicher Mängel und Fehler im Gutachten und, Achtung, der Tatsache, dass es die ausstellende Behörde in der DDR gar nicht gab. Aber hier trifft eben das zu, was wir vorhin schon gesagt haben. Es sollte einfach wahr sein, damit die Träume beim Stern nicht zerplatzen.
Gerd Heidemann hast du eben genannt, zweiter wichtiger Name. Das war dieser Sternreporter, der die angeblichen Tagebücher dann angeboten bekommen hat. Was war das für ein Typ?
Also er war natürlich Sternreporter, er war ein sehr bekannter und sehr guter Reporter. Er war vor allem auf Kriegsschauplätzen, vor allem in Afrika. Er hat in einer TV-Dokumentation über den Bestsellerautor B. Travensich sich selbst gespielt. Und er hatte offenbar obendrein eine Affinität zum Nationalsozialismus. Eine Liebesbeziehung mit Edda Göring, das war die Tochter von Hermann Göring. Und sie kaufte dessen Yacht Karin II und gab dann Empfänge an Bord, im Übrigen auch mit den Chefs des Stern. Und dabei, bei einer solchen Gelegenheit, sprach er auch von den Tagebüchern Hitlers. Und der Verkauf der gefälschten Tagebücher an den Stern wurden dort eingefädelt, waren lange geplant und sie gingen über die Bühne mit Hilfe des Dokumentenfälschers Konrad Kujau.
Und wie diese ganze Geschichte dann rausgekommen ist, das kann uns Veronika von Borries sagen. Sie nimmt uns nochmal mit in die 1980er Jahre, als der Stern die angeblichen Tagebücher von Hitler veröffentlicht hat.
Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
25. April 1983. Ein Tag, der in die Geschichte der deutschen Medienwelt eingehen soll. Als Beginn einer Riesensensation, die in einem Riesenskandal implodierte.
Die Zweifel an der Echtheit der vom Magazin Stern entdeckten Tagebücher Adolf Hitlers bleiben. Der Stern begann heute mit der Veröffentlichung der Dokumente. Auf einer Pressekonferenz der Chefredaktion in Hamburg wollten Wissenschaftler aber nicht ausschließen, dass es sich bei den Tagebüchern um perfekte Fälschungen handeln könnte, möglicherweise aus der DDR.
Dass es sich zweifelsfrei um Fälschungen handelt, wird erst 3 Wochen später feststehen. Der Skandal wird eines der renommiertesten Magazine der Republik um sein wichtigstes Kapital bringen, seine Glaubwürdigkeit. Der Gründer und Herausgeber des Stern, Henry Nann, verspricht lückenlose Aufklärung.
Ich meine, wir haben Grund, uns vor unseren Lesern zu schämen, dass uns das passiert ist.
Hier nun also die Geschichte, wie alles so weit kommen konnte.
Ein Reporter ist immer nur so gut wie seine letzte Geschichte. Und meine letzte Geschichte war eine große Pleite.
Mit ihm hier fängt es an. Gerd Heidemann, Starreporter beim Stern, ein sehr guter Journalist. In den 70er Jahren entwickelt er ein starkes Interesse für Nazi-Themen, taucht ein in die Szene der Altnazis und Devotionaliensammler, verschuldet sich, um die ehemalige Yacht von Hermann Göring zu kaufen, hat mit Görings Tochter eine Beziehung. Jahre später erzählt er, wie er 1980 den entscheidenden Tipp bekam.
Ich hörte von einem Mann in Süddeutschland, dass es einen Sammler gäbe in der Nähe von Stuttgart, der eine große Hitler-Sammlung hätte und darunter auch ein Tagebuch von Hitler. Und den müsste ich doch unbedingt mal besuchen.
Hitlers Tagebücher, der Führer privat, eine Sensation. Gerd Heidemann geht der Sache nach. Er recherchiert und findet den Mann, der das angebliche Tagebuch angeblich aus der DDR herausschmuggeln konnte in Stuttgart. Ein Professor Dr. Konrad Fischer.
Ich habe schon etwas beschissen, aber es hat auch viel, viel Freude gemacht.
Das ist dieser angebliche Herr Fischer 1985 bei einem Gespräch mit Thomas Gottschalk. Dass Fischer in Wahrheit Kujau heißt, kein Professor ist, sondern ein gerissener Fälscher, der schon viele gefälschte Hitler verkauft hat, weiß Heidemann nicht.
Vor allem, wenn man die großen Experten mal richtig aufs Kreuz legen kann. Und das macht wirklich die beste Freude.
Und das gelingt Kujau. Er kommt mit Heidemann ins Geschäft, der ihm 2 Millionen Mark für 27 Bände Hitler bietet. Das Geld kommt vom Verlag des Stern, Gruner und Jahr. Dort wittert man den großen Scoop, internationale Vermarktung, Millionengewinne, Millionenauflage für den Stern, Gewinnbeteiligung für Heidemann und seinen Ressortchef. Millionen gibt es auch für den angeblichen Herrn Fischer, der statt 27 Bänden plötzlich angeblich mehr als 60 liefern kann. Am Ende zahlt der Stern zwischen 1981 und 1983 9,3 Millionen Mark. Als der Stern schließlich seinen Knüller der Weltöffentlichkeit präsentiert, haben einige Experten zwar schon Zweifel angemeldet, unter anderem, weil Hitler als ausgesprochen schreibfaul galt. Aber der Stern-Chefredakteur beruft sich auf Gutachten, die seine Redaktion in Auftrag gegeben hat.
Ich möchte jetzt die Eingangsworte schließen und nur noch sagen, dass ich mich sehr gewundert habe über Ferndiagnosen auch so renommierter Leute wie Professor Jeckel. Hätten wir uns als Journalisten die Arbeit so leicht gemacht, in der Tat, man hätte uns leichtfertigen Umgang mit den Materialien vorwerfen können.
Wenige Wochen später, am 6. Mai, ist klar, der Stern ist tatsächlich leichtfertig gewesen. Vielleicht war es die Aussicht auf sehr viel Geld und Ruhm, vielleicht die Begeisterung über eine angebliche Jahrhundertgeschichte. Aber die Beteiligten haben es tatsächlich versäumt, kritisch zu prüfen, ob erstens das Material der Bücher ihrer Entstehungszeit entspricht und ob sie inhaltlich mit bekannten Fakten übereinstimmen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die angeblichen Hitler-Tagebücher sind nach Überzeugung amtlicher Experten eine Fälschung. Die Fachleute des Bundesarchivs in Koblenz, des Bundeskriminalamtes und der Bundesanstalt für Materialprüfung haben 7 der insgesamt 60 Bände untersucht, mit denen das Magazin Stern weltweit Wirbel machte. Das Urteil der Sachverständigen ist vernichtend. Sie sprechen von einer grotesk oberflächlichen Fälschung.
Die unglaubliche Geschichte, die Schlagzeilen gemacht hat, wurde uns von Veronika von Borries aus unserem History-Team vorgestellt. Und ganz nah dran an dieser Geschichte war damals auch Michael Seufert als Stern-Mitarbeiter und als derjenige, der mit der internen Aufarbeitung beauftragt wurde. Hallo, Herr Seufert.
Hallo.
Klar, als Journalistin oder Journalist ist man immer absolut begeistert, wenn man von irgendjemandem was hört, was als die Geschichte schlechthin in die Geschichte eingehen könnte. Aber wenn dann was faul ist, dann gibt es ja eigentlich immer vorher irgendwelche Warnsignale. Warum wurden die von den Verantwortlichen beim Stern damals übersehen?
Ja, also für mich ist das eine programmierte Katastrophe, in die der Stern da reingerannt ist, weil von Anfang an die Welt bei Gruner und Jahr, da erscheint ja der Stern, auf dem Kopf stand. Alle Regeln, die es gab, wurden außer Kraft gelassen. Es war so, dass die Redakteure Dr. Thomas Walde und Gerd Heidemann, der die Tagebücher beschafft hat, direkt zum Vorstand gegangen sind. Die Chefredaktion wurde außen vor gelassen und dort wurde entschieden, jawohl, wir kaufen diese Tagebücher auf und egal, was der Stern dann damit machen wollte. Dann kam noch dazu, dass der Verlag mit Gerd Heidemann und Thomas Walde Verträge abgeschlossen hat, die völlig verrückt waren. Sie allein durften diese Tagebücher auswerten, niemand anders durfte ohne ihr Einverständnis daran. Und zweitens wurden sie am wirtschaftlichen Erfolg der Sache beteiligt. Also das war der grundlegende Fehler, dass es zur Katastrophe kam.
Gerd Heidemann haben Sie jetzt genannt, Thomas Walde, wer war daran noch beteiligt?
Das war die Redaktion und beim Verlag war es ursprünglich Manfred Fischer, der Vorstandsvorsitzende, und dann Gerd Schulte-Hillen, der es fertiggebracht hat, das Projekt, was ja ursprünglich 2 Millionen kosten sollte, schlussendlich 9,34 Millionen dafür bewilligt hat.
Henry Nann war ja damals Herausgeber des Sterns. Der nannte das Ganze mal den größten Flop der deutschen Pressegeschichte. Welchen Schaden hat dieser Skandal beim Stern und dann auch beim deutschen Journalismus insgesamt angerichtet?
Also für den Stern war das ganz furchtbar. Unsere Glaubwürdigkeit war mit einem Schlag dahin. Wir haben auch kräftig an Auflage verloren, aber das war nicht die Hauptsache. Die Hauptsache war, dass wir unglaubwürdig geworden sind durch diese schreckliche Geschichte, weil die auch ja so einmalig war. Und das hat auch auf den ganzen Journalismus etwas abgefärbt. Das war ja dann auch kein singuläres Ereignis mehr. Es hat ja in der Folge eine Reihe von Presseskandalen gegeben. Denken Sie jetzt nur noch an den Fall Relotius beim Spiegel. Also dies alles ist immer ganz schrecklich für die Glaubwürdigkeit.
Wie ist es dem Stern denn damals gelungen, die Glaubwürdigkeit wiederzubekommen?
Naja, also anfangs hieß es ja, wenn wir eine Enthüllungsgeschichte brachten von den Betroffenen, naja, also was da man von davon zu halten hat, ist ja klar, kommt ja vom Stern. Das hat aber dann mit der Zeit abgenommen, als sich dann herausstellte, dass diese Geschichten sorgfältig recherchiert waren, wie immer, wie auch vor den Tagebüchern. Und das hat dann das Renommee langsam, aber wirklich langsam wieder zurückgebracht.
Aber trotzdem dann nochmal zurückkommend auf meine erste Frage, wenn das Ganze vorher schon gut recherchiert wurde, wenn es da irgendwelche Mechanismen gab, warum sind die ausgerechnet bei den Hitler-Tagebüchern so komplett außer Gefecht gesetzt worden?
Ja, weil nur zwei Leute damit befasst waren, journalistisch, nämlich der Ressortleiter Dr. Thomas Walde und Gerd Heidemann. Und die sind von Anfang an auf Dinge gestoßen, die darauf hinwiesen, dass das alles falsch ist, dass das nicht stimmen kann. Und man hat die einfach weggewischt, man hat sich das schön geredet. Ja, nicht zuletzt deshalb, weil man sich als Millionär gefühlt hat durch diese Tagebücher. Also um ein Beispiel zu nennen, in den Tagebüchern stand, dass die Leibstandarte Adolf Hitler ihn in einer bestimmten Kaserne begrüßt hätte. Da hat derjenige, der damals dabei war und der da mit Gerd Heidemann befreundet war, ihn darauf hingewiesen, dass das Unsinn war. Zu dem Zeitpunkt, der da in den Tagebüchern erwähnt wurde, gab es noch gar keine Leibstandarte, die hieß noch nicht so. Das hat dann Heidemann Walde erzählt und die sind übereingekommen, der Führer hat sich da geirrt.
Es gab ja dann ein paar Jahre später auch ein Gerichtsverfahren gegen den Fälscher Konrad Kujau und auch gegen Heidemann, also den Stern-Mitarbeiter, und beide sind verurteilt worden.
Ja, das stimmt. Heidemann nicht zuletzt wegen Unterschlagung der Millionen, denn er hat nach Feststellung des Gerichts 4,2 Millionen mindestens von dem Geld des Verlages zur Seite gebracht für sich. Und Konrad Kujau halt für die Fälschung, die er verkauft hat, für 2,2 Millionen nach Feststellung des Gerichts, wo die restlichen knapp 3 Millionen geblieben sind. Da habe ich eine Idee, aber das ist völlig ungeklärt. Darüber kann man nur spekulieren.
Spekulieren Sie bitte mal.
Das will ich lieber nicht tun.
Okay, können Sie uns denn erzählen, was aus Gerd Heidemann geworden ist?
Gerd Heidemann, er lebt ja immer noch, ist inzwischen im biblischen Alter, der beschäftigt sich immer noch mit Tagebüchern und Ähnlichem. Der hat das Kellergewölbe des ehemaligen Finanzamtes Hamburg-Altona gemietet und hat da eine unglaubliche Sammlung zusammengetragen, mit der er sich immer noch beschäftigt. Und er schwört immer noch, er habe keine Mark dieses Geldes für sich verwendet. Das allerdings hat ihm das Gericht ja widerlegt. Er hat ja in Denia in Spanien zwei Häuser mit Bargeld gekauft. Er hat das Schiff Karin II von dem Herrn Göring, das er gekauft hatte, um daraus einen großen Spekulationsgewinn zu machen, aufwendig renovieren und restaurieren lassen, was auch Unsummen gekostet hat. Er hat wirklich mit dem Geld um sich geworfen.
Michael Seufert war damals dabei, als die angeblichen Hitler-Tagebücher veröffentlicht wurden und hat in dieser eine Stunde History erzählt, wie das damals war. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, er hat auch über den Skandal um die Hitler-Tagebücher ein Buch geschrieben. Danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Ist ja schon spannend, wie viele Warnglocken da damals beim Stern nicht gehört wurden, haben wir eben von Michael Seufert gehört. Aber Matthias, auch wenn die gefälschten Hitler-Tagebücher einer der größten Medienskandale in unserem Land waren, es war ja nicht der einzige und auch nicht das letzte Mal, dass Lügen oder unwahre Geschichten gedruckt und veröffentlicht wurden.
Ja, das kann man wohl laut und deutlich sagen. Ich gehe mal auf das Jahr 2000. Da gab es Interviews in der Süddeutschen Zeitung mit Pamela Anderson, mit Sharon Stone und anderen Hollywood-Größen. Die waren alle samt und sonders ausgedacht. Bei Stern TV, damals noch moderiert von Günter Jauch, gab es gefakte Filmbeiträge über den Ku Klux Klan in der Eifel oder über Kindersklaven, die angeblich in Indien Teppiche für Ikea knüpfen. Und das sind wirklich nur einige Beispiele aus der Vergangenheit. Schlechter Journalismus bzw. überhaupt kein Journalismus. Geldgier, Geltungsbewusstsein der Autoren bzw. eines Verlages.
Aber um unseren Berufsstand nicht nur schlecht zu machen, es gab und gibt ja auch viele Journalistinnen und Journalisten, die ihre Arbeit richtig gut machen und Skandale aufdecken.
Und man muss hinzufügen, auch damit kann man eben sehr viel Geld verdienen. Und dabei haben sie dann wirklich auch die Rolle der vierten Macht, wie das so schön heißt. Damit sind sie auch ein Korrektiv in einer demokratischen Gesellschaft. Beispielsweise beim Watergate-Skandal 1972 bis 1974, da haben wir auch eine Sendung zugemacht. Oder 1962 bei der Spiegel-Affäre um den Zustand der Bundeswehr. Der Verteidigungsminister, damals Franz Josef Strauß, musste zurücktreten oder der Polizeiskandal um den Mord an Benno Ohnesorg. Also in einer Demokratie ist es nun mal so, dass sie Platz bietet für Skandale, aber eben auch für deren Aufdeckung. Und damit werden politische Skandale sozusagen sichtbares Zeichen einer funktionierenden Demokratie. Ohne Rechtsstaat keine politischen Skandale. Und wenn doch, dann werden sie von einer dann eben autoritären Regierung bewusst inszeniert als gelenkte öffentliche Empörung.
Aber wenn Medienhäuser Skandale im eigenen Haus haben, sie zum Beispiel Redakteure haben, die sich Stories ausdenken oder Fälschungen aufsitzen, dann bringt das eben immer einen enormen Image-Schaden mit sich. Frank Bösch ist Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und hat sich unter anderem mit Skandalen in Politik und Medien beschäftigt. Hallo Herr Bösch.
Hallo Frau Rosenplänter.
1983 sind diese angeblichen Tagebücher im Stern veröffentlicht worden. Das war also 38 Jahre nach Kriegsende und damit auch nach dem Selbstmord von Adolf Hitler. Dazwischen gab es viele Debatten über den Umgang mit der Vergangenheit als Ganzes, aber hatte es in der Zeit auch Debatten um Hitler als Person, eventuell auch als Privatperson gegeben?
Ja, sogar sehr viele, und das hat sich wirklich mehrfach geändert seit den 50er Jahren. In den 50er Jahren haben sich die Deutschen eigentlich lange wenig mit Hitler auseinandergesetzt. Es gibt kaum Hitler-Biografien von Deutschen, die wurden eigentlich bis Ende des Jahrhunderts immer von Amerikanern oder Engländern geschrieben. Es gab kaum Filme. Und ein Film 1953, Adolf Hitler und das Dritte Reich, der auch private Aufnahmen von Hitler zeigte, der wurde von der Bundesregierung sogar verboten. Was es gab, waren viele Memoiren von Generälen und dem Umfeld von Hitler, die meistens sich selbst reingewaschen haben und Hitler die Schuld an allen gaben. Man sprach von Hitlers Krieg, Hitlers Befehlen, Hitlers Verbrechen. Und das ändert sich eben in den 60er Jahren. Da gibt es große Prozesse wie den Eichmann oder den Auschwitz-Prozess, wo die Täter aus der zweiten und dritten Reihe in den Vordergrund treten und damit Hitler ein bisschen so zurückgeht. Die eigentliche Vorgeschichte aber für die Tagebücher, die auch erklärt, warum es überhaupt dazu kommen konnte, dass alle so begierig darauf waren, die Tagebücher von Hitler zu finden, die finden wir in den 70er Jahren in der sogenannten Hitlerwelle. Die Hitlerwelle beschreibt einen Boom von Büchern über Hitler, die Hitler eben auch privat ganz, ganz nah zeichnen. Das geht los mit den Memoiren 1969 von Speer, die ein Riesenbestseller werden. Walter Klimkowski macht ein Buch, Haben Sie Hitler gesehen, wo er Personen befragt, die ganz dicht an ihm dran waren. Und dann vor allen Dingen durch eine Biografie von Joachim Fest, ein FAZ-Journalist, der auch noch gleich einen Film nachlegt und ganz nah an Hitler ranrückt. Der Film, der besteht nur aus NS-Propaganda-Aufnahmen. Andere Bücher waren sehr psychologisierend, um Hitler zu erklären aus den 70er Jahren. Also zusammengefasst, wir haben so in den späten 70er Jahren, bevor das losgeht mit den Hitler-Tagebüchern, eine wahnsinnige Faszination an Hitler, auch als Privatmann. Und das verkauft sich rasant. Auch Fest Hitler-Biografie wird ein riesiger Bestseller. Und das erklärt eben auch, dass der Stern dann vielleicht dachte, oh, das ist nicht interessant, wir sind begierig drauf, sondern damit kann man auch eine ganze Menge Auflage und Geld machen.
War diese Sehnsucht nach privaten Informationen, nach Klatsch und Tratsch, die Medien und Gesellschaft hatten, auch ein Grund dann dafür, dass diese Echtheit der Tagebücher eben nicht in Frage gestellt wurde?
Ja, man wollte in gewisser Weise, und man sind jetzt erstmal die Journalisten von Stern und auch das Umfeld, sie wollten eben etwas Privates erfahren eben über die Nazi-Größen. Und man muss dazu sagen, kurz vorher sind 1972 die Goebbels-Tagebücher aus der DDR in die Bundesrepublik geraten, die dann aber eben wissenschaftlich mit sehr viel Zeit und Ruhe vom Institut für Zeitgeschichte ediert wurden. Also es lag in gewisser Weise auch in der Luft, nach diesen ganzen Memoiren noch dichter an Hitler ranzurücken. Und dazu kam, dass viele Journalisten Ende der 70er Jahre auch in die Archive gingen, die sich so gerade öffneten, um Informationen eben auch über Politiker beispielsweise rauszukriegen. Es gab zum Beispiel den Filbinger-Skandal 1978, wo der baden-württembergische Ministerpräsident eben auch darüber stürzte, wie er als Marinerichter geurteilt hatte. Das heißt also, diese Recherchen, die in das Private, in das Handeln im Dritten Reich reinging, das war etwas, was stark zunahm in dieser Zeit. Und eine letzte Sache möchte ich noch nennen. Es gab diese Serie Holocaust, die 1979 ein absoluter Publikumserfolg wurde im deutschen Fernsehen. 20 Millionen Menschen sahen mindestens einen Teil, die den Nationalsozialismus von unten zeigten. Also der Nationalsozialismus wurde plötzlich Ende der 70er Jahre um 1980 das ganz, ganz große Thema. Und daran schlossen eben diese Hitler-Tagebücher an.
Die Tagebücher waren nicht echt, das ist absolut klar, aber es wurde dann natürlich auch wieder über Hitler und über den Nationalsozialismus gesprochen. Wurde nach den Tagebüchern, nach dieser ganzen Diskussion darum, der Nationalsozialismus anders bewertet, anders beurteilt als vorher?
Also erst einmal nicht wegen der Tagebücher, obwohl die Tagebücher angekündigt wurden als etwas, nachdem die ganze Geschichte des Dritten Reiches umgeschrieben werden müsse. Die Inhalte, die dann zitiert wurden aus den Tagebüchern, waren natürlich sehr, sehr unspektakulär. Hitler, der gesundheitliche Probleme hat, der sich selbst verklärt, dass die Schuld an anderen gibt, etwa auch bei der Reichspogromnacht 1938 und nur ein Teil der Fälschung wurde ja auch bekannt. Was sich änderte, war zum einen der Kult um Hitler, der wurde erstmal skandalisiert eben. Diese ganzen Hitler-Devotionalien, die auch im Umfeld des Sterns da gehandelt wurden, darüber wurde natürlich viel gespottet. Aber was sich wirklich in der Forschung änderte und auch in der Öffentlichkeit, das war zweierlei. Das eine ist, dass eigentlich eher ein Interesse aufkam an einer Geschichte von unten. Und das hatte weniger mit den Hitler-Tagebüchern zu tun als mit der eben genannten Serie Holocaust. Es gab viele, die nun Zeitzeugeninterviews machten, die nach einzelnen verfolgten Juden forschten. Also eine Geschichte von unten entstand in den 80er Jahren und das hatte erstmal ganz zwar genau das Gegenteil von diesem Hitlerkult. Aber gleichzeitig war es in den Medien so, dass diese Faszination an Hitler weiter fortbestand. Das hing stark auch mit dem ZDF zusammen, mit insbesondere unter Guido Knopps Leitung der historischen Abteilung, die dort zunehmend nun den Nationalsozialismus ins Fernsehen brachte und immer wieder auf Hitler draufhielt, Hitler fokussierte, die Privataufnahmen von Eva Braun, die Schmalfilme, die sie gemacht hatte, immer wieder reinbaute und damit im Grunde genommen diese Schiene bediente, die durchaus mit den Tagebüchern korrespondierte.
Jetzt ist es 40 Jahre her, dass der Stern diesen Fälschungen des Tagebuches aufgesessen ist. Könnte man sagen, in diesen 40 Jahren müsste die Branche was gelernt haben. Hat sie aber anscheinend nicht, weil es gibt ja jetzt auch so Fälle wie den von Klaas Relotius beim Spiegel. Hat die Branche tatsächlich nichts gelernt aus solchen Fällen?
Also erstmal muss man sagen, dass die Hitler-Tagebücher ein ganz großer Ausnahmefall waren. Das waren wirklich die größte Fälschung in der Geschichte der Bundesrepublik im Bereich des Journalismus. Insofern würde ich, glaube ich, diesen Fall nicht verallgemeinern. Und er wurde ja auch sehr, sehr schnell erkannt und aufgedeckt. Also es hat wirklich nur wenige Tage gedauert und schon war klar im Grunde genommen, dass es eine Fälschung ist. Und eigentlich muss man sagen, dass die Systeme doch relativ gut im alten Journalismus funktioniert haben, gerade im Printjournalismus, aber auch im Fernsehjournalismus, denn solche Fälle sind eben relativ selten. Viel, viel häufiger haben investigative Journalisten durch solide Recherche Vertuschungen in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kultur aufgedeckt und damit Missstände eben auch mit beseitigt. Das ändert sich sicherlich ein bisschen im Internetzeitalter mit dem neuen Konkurrenzdruck, mit einem neuen Typus von Journalismus, der aufkommt, mit einer auch neuen Politisierung, wo rechts und links ganz anders aufeinanderstoßen und in den Online-Meldungen das, was jetzt heute Fake News genannt wird, also politisch intendierte Falschmeldungen, stark zugenommen hat. Und dann haben wir neuerdings eben diese Fälle wie Klaas Relotius oder Michael Borm, der bei Stern TV Fälschungen gemacht hat, die zweischneidig sind. Es gibt eine längere Tradition von Reportagen, die Facts and Fiction, auch ein bisschen Fiction and Facts eben vermischen, Realität und Literatur. Und das hat Relotius natürlich ganz besonders bedient. Aber auch hier muss man sagen, der Spiegel hat eine Kommission gebildet, Juan Moreno hat das relativ zügig aufgeklärt und die Mechanismen wurden verschärft. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass die Hitler-Tagebücher und Relotius quasi für einen sehr gewöhnlichen Fall stehen. Es sind die großen Ausnahmefälle, die zu Recht dann eben auch skandalisiert werden und die eben auch skeptischer machen. Und vielleicht ein letztes selbstkritisches Wort auch zu den Historikern und Historikerinnen heute. Damals wurden die Hitler-Tagebücher auch einigen Historikern vorgelegt, allerdings nur Kopien, einzelne Schriftproben und auch nur sehr, sehr wenigen. Die Mehrheit des Faches war sehr, sehr skeptisch, hat auch verlangt, dass Papieranalysen und Ähnliches gemacht wurden. Und insofern kann man hier auch nicht verallgemeinern, dass vielleicht die Historiker damals da zu blauäugig waren. Skeptische und harte Debatten über die Echtheit von Quellen, die werden auch in der Geschichtswissenschaft weitergeführt, die auch weiter sehr kritisch geblieben ist.
Und die werden ja auch bis heute geführt und das zu Recht. Medienkritik mit Franz Bösch in dieser eine Stunde History. Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Solche Skandale sind selten, aber es gibt sie eben doch immer wieder. Und gerade in der heutigen Zeit, wo das Misstrauen gegenüber den Medien gewachsen ist, dürfte das ja eigentlich nicht auch noch dazukommen. Matthias, auch an dich gewandt die Frage, gibt es immer noch nicht genügend Maßnahmen, um solche Geschichten zu verhindern?
Ja, man muss dann einfach sagen, offenbar wirklich nicht, denn es gibt ja immer noch wieder neue Skandale dazu. Und trotzdem wird einiges versucht. Also Faktencheck im Hintergrund von TV-Sendungen sind normal heute geworden. Die Europäische Union hat den Kampf gegen Desinformation aufgenommen, weil es den Verdacht gibt, Russland manipuliere Wahlen, wie zum Beispiel Donald Trump 2016 oder das Referendum zum Brexit. Das Erkennen von Desinformationen verbessert man dadurch, dass man Taskforces einrichtet und man kann gemeinsam auf erkannte Fake News reagieren und einen Standard- oder Verhaltenskodizes auf Internetplattformen durchsetzen und vor allem eine gesellschaftliche Debatte über Fake News führen.
Aber bei der Anzahl von Fake News, die es im Moment so gerade in den sozialen Medien und im Netz gibt, klingt das so ein bisschen nach Kampf gegen Windmühlen.
Tja, aber angesichts der Unverfrorenheit, die Fälscher eben an den Tag legen und angesichts der Sorglosigkeit der Redaktion im Umgang mit sensiblen Geschichten, ist das Gegenlenken eben wirklich schwierig. Zwei Beispiele eben schon erwähnt, Klaas Relotius. Die Geschichten und Reportagen waren zum großen Teil ausgedacht und trotzdem bekam er Preise und Auszeichnungen. Und Maria, der ebenfalls im Spiegel geschehene Fall einer gefakten Geschichte, das wurde inzwischen zurückgenommen und vom Spiegel auch öffentlich gemacht.
Auch wenn es schön wäre, wenn wir sagen könnten, alles, was heute gedruckt, veröffentlicht, berichtet wird, ist wahr. Aber dem ist leider nicht so. Siehe Klaas Relotius. Thomas Stressle ist Schweizer Literaturwissenschaftler, unter anderem an der Uni Bern, und beschäftigt sich mit Relotius und Co. Hallo, Herr Stressle.
Hallo, Frau Rosenplänter.
Wenn wir jetzt hier in Deutschlandfunk Nova berichten würden, dass kleine grüne Männchen gelandet sind und jetzt die Macht übernehmen, dann würde uns das vermutlich niemand glauben. Fake News brauchen also auch irgendeine Struktur, damit sie wirklich glaubhaft sind. Was für eine?
Ja, es sind mehrere Elemente. Also Fake News müssen in sich schlüssig gebaut sein, in sich widerspruchsfrei gebaut sein, in sich durchargumentiert sein. Sie müssen plausibel sein, was ein ziemlich schwieriges Kriterium ist. Das heißt, sie müssen auf einen sozial hergestellten Konsens von Meinungen treffen, damit sie als glaubwürdig erscheinen. Und sie müssen auch AdressatInnen gerecht sein. Das heißt, sie müssen ein Identifikationspotenzial bieten. Also wenn sie eine Geschichte erzählen, die niemanden betrifft, die niemanden angeht, die wahrscheinlich auch niemanden interessiert, dann wird man an ihnen vorbeigehen, wie man an jemanden vorbeigeht, der an einer Straßenecke steht und wirres Zeug erzählt. Also es muss auch eine Identifikationsmöglichkeit mit so einer Nachricht bestehen. Sie muss auf einen Fundus von Meinungen und vorgefassten Vorstellungen treffen, um überhaupt eine Wirkung entfalten zu können.
Es braucht eine Geschichte, es braucht eine Figur, mit der man sich identifizieren kann. Das klingt für mich so ein bisschen nach einem fiktionalen Roman.
Ja, nicht ganz zu Unrecht. Ich bin ja Literaturwissenschaftler und insofern auch vertraut mit all den Techniken, die die Literatur in den letzten Jahrtausenden erfunden hat, um den Leuten Geschichten glaubhaft zu machen, um den Leuten auch Dinge aufzuschwatzen. Man muss aber unterscheiden. Also ein Fake ist immer auch eine Form von Fiktion oder hat zumindest Anteil am Fiktiven. Aber nicht jede Fiktion ist gleichzeitig auch eine Form von Fake. Also es gibt viele fiktionale Texte, Märchen zum Beispiel, die überhaupt keinen Anspruch darauf erheben, in dem Sinne wahr zu sein, als sie etwa eine außersprachliche Wirklichkeit abbilden würden. Das ganz im Unterschied zu einem Fake, der natürlich auch fiktionale Techniken, wie wir sie aus der Literatur kennen, verwendet, um seine Botschaft an die Leute zu bringen.
In den letzten Jahren haben Fake News immer mehr zugenommen, ob jetzt wirklich real oder gefühlt, sei mal dahingestellt. Gleichzeitig gibt es in den letzten Jahren auch immer mehr Menschen, die unter anderem auch seriöse Berichterstattung als Fake News bezeichnen. Siehe der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Wie sehr hat das alles ein grundsätzliches Misstrauen gegen Nachrichten gefördert?
Ja, also das Misstrauen ist sicherlich gewachsen und das ist natürlich auch eine absolut verheerende Tendenz. Donald Trump hatte dann irgendwann den Ausdruck Fake News eigentlich gar nicht mehr so im engen Sinne verwendet. Der hat einfach alle Medienhäuser, die ihm unliebsame Berichte gebracht haben, als Fake News abgekanzelt. Aber der Journalismus der Gegenwart steht schon unter einem Druck, aber er hat ja auch reagiert. Also es gibt in immer mehr Redaktionen, gibt es Faktenfinder, Faktenchecks. Also die Nachrichten werden schon immer mehr verstärkt überprüft und nochmal überprüft, bevor sie gesendet oder gedruckt werden. Und auch im Nachhinein, das zeigt ja auch der Spiegel, das zeigt auch dieser Fall Maria, das zeigt der Fall Relotius, auch im Nachgang, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, ist ein sehr großes und sehr redliches Bestreben da, herauszufinden, wo was schiefgegangen ist.
Naja, aber das Problem ist ja heutzutage, dass Computertechnik, Filmtechnik so weit ist, dass im Grunde alles gefaked werden könnte. Und vieles, worüber berichtet wird, lässt sich ja nicht unabhängig nachprüfen, vor allem auch in Gebieten, in denen es für Journalistinnen und Journalisten eben lebensgefährlich wäre. Da müssen wir als Journalistinnen und Journalisten uns darauf verlassen, dass die Informationen, die wir bekommen, tatsächlich real sind. Kann es also tatsächlich passieren, dass Fake News irgendwann in Nachrichtensendungen vorkommen, weil einfach nicht mehr erkannt wird, dass es Fake News sind? Oder ist das eventuell schon so?
Es gibt Fälle, natürlich. Aber gleichzeitig, wenn sich Informationen nicht überprüfen lassen, wird ja sehr häufig auch gesagt, was der Status der Information ist. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, dass man halt transparent macht, woher eine Information kommt, durch wen sie verbürgt ist, ob man sie noch durch eine unabhängige Quelle bestätigen lassen konnte. Das ist eine Form der Redlichkeit und diese Bestrebungen sind ja sehr stark da. Ich meine, man muss vielleicht auch in Zukunft den Begriff der Wahrheit, das ist ja ein großes Wort, was heißt Wahrheit, auch vermehrt ersetzen durch den Begriff der Wahrhaftigkeit. Also was steht eigentlich dahinter, wenn jemand eine bestimmte Aussage trifft? Und wenn wir über Fakes sprechen, müssen wir uns sehr stark immer auch die Frage stellen, welche Absicht könnte dahinter stecken, welche Intention könnte dahinter stecken. Das ist ein großer Unterschied zwischen einem Fake und anderen Phänomenen. Es muss eine Agenda dahinter sein. Jemand muss ein Interesse haben, einen Fake in die Welt zu setzen. Ein Fehler kann mir unterlaufen, ein Missgeschick kann mir unterlaufen, ein Versehen kann mir unterlaufen. Ein Fake ist immer eine absichtliche Tat.
Das heißt, das ist dann auch das, woran man Fake News erkennen kann, im Gegensatz zur Wahrheit.
Ja, man muss sich zumindest immer die Frage stellen, wer könnte ein Interesse haben an einer bestimmten Nachricht? Wer könnte damit eine Agenda verfolgen und wer soll damit angesprochen werden? Wenn man sich mal diese Frage schon stellt, wer ist der Absender und wer ist der Empfänger und welche Absichten könnten beim Absender liegen und welche auch Empfänglichkeit könnte der anderen Seite beim Empfänger liegen, dann hat man sicher schon mal einen Schritt in die Richtung getan, einen Fake oder Fake News auf ihre Gründe hin zu untersuchen.
Sagt Thomas Stressle, wir haben gesprochen über Fake News und wie man sie von der Wahrheit unterscheiden kann. Danke Ihnen dafür.
Danke Ihnen.
Es ist ja in der Regel nichts, was seriöse Medien mit Absicht tun. Fake News verbreiten, erfundene Geschichten drucken, Fälschungen veröffentlichen. Das ist ja schon der absolute Wille da, eben keine Propaganda oder keine Lügen zu verbreiten. Aber das geht halt ab und an und immer noch schief. Matthias, was können wir in den Medien denn überhaupt noch tun, um in Zukunft noch weniger solcher Fake Stories zu bringen?
Also ich fürchte, wir werden das auf keinen Fall ganz ausschalten können, aber es gibt eben auch sehr viele Sicherungsmöglichkeiten. Faktencheck haben wir gesagt, intensive Recherchen, Investigativredaktion und verbindliche journalistische Regeln in den Sendeanstalten und Verlagshäusern, die bei Verstoß zu gravierenden Folgen führen und natürlich Transparenz und vor allem Öffentlichkeit. Und trotzdem passiert es, wie beim Spiegel mit der Maria-Geschichte, offenbar sind Medien anfälliger als andere Branchen für Wichtigtuer und Aufschneider, für Leute, die eben einfach nur im Rampenlicht stehen wollen, die Geldgier über Moral und über das Berufsethos stellen und auch vor platten Lügen aus all diesen Gründen nicht zurückschrecken. Wenn man es geschickt macht, dann ist es schwer im Vorfeld aufzuspüren. Wir müssen also, und das gilt für alle in unserem Beruf, unsere Geschichten prüfen, prüfen, prüfen.
Wir bleiben auch in der nächsten eine Stunde History thematisch bei Hitler. Dann geht es nämlich um die Gründung der Gestapo, der geheimen Staatspolizei des Nazi-Regimes. Und die wurde am 26. April 1933 gegründet. Das also das nächste Mal. Euch bis dahin eine schöne Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.